ARD Sounds.
Ich erlebe im Moment eine Resignation, ich erlebe im Moment eine Frustration, eine Hoffnungslosigkeit, die mich sehr betroffen macht. Und wo ich auch jetzt nicht wüsste, wo ist das Patentrezept, das zu ändern. Nur so, wie es im Moment ist, finde ich, wir steuern auf eine explosive Mischung zu. Das gefällt mir nicht.
Das sagt Michael Kaletki aus Rostock, einer, der sich Sorgen macht um unser Land, um unsere Demokratie, um unsere friedliche Zukunft. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Ingo Bötig. Ihr hört uns in der kostenfreien App von ARD Sounds. Unsere Folgen zum laufenden Prozess zum Fall Fabian findet ihr bei uns im Feed. Michael Kaletki aus Rostock hat es angedeutet, es geht hier in dieser MV im Fokus Sonderfolge um sehr persönliche Erfahrungen, um Enttäuschungen, um Ängste, aber auch um Mut und Zuversicht. Ich nehme euch dazu mit auf eine spannende Reise nach Warnemünde. Dort im Kurhaus wurde am 22. Juni über ein Thema diskutiert, das gerade jetzt vor der anstehenden Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September viele Menschen bewegt. Demokratie unter Druck, wie kann Vertrauen neu entstehen? Eine Debatte im Rahmen des ARD-Formats Mitreden Deutschland diskutiert. Meine Kollegin Nina Zimmermann und die Redaktion von ARD Mitreden hatten eingeladen. Rund 100 Bürgerinnen und Bürger kamen, auch Michael Kaletki aus Rostock, den wir zu Beginn gehört haben. Er und alle anderen im Saal konnten sich beteiligen, ihre Meinung sagen, Fragen stellen an die Gäste auf der Bühne, die ich euch vorab kurz vorstellen möchte. Mareike Reimann, Autorin und Journalistin, aufgewachsen in Rostock. Ihr Thema ist vor allem Ostdeutschland, unter anderem zu der Frage, wie stark, wie schwach sind Ostdeutsche in der Gesellschaft repräsentiert? Was macht es mit Menschen, wenn sie sich in Politik und Medien kaum noch wiederfinden? Ebenso zu Gast Silvio Witt. 10 Jahre lang parteiloser Oberbürgermeister von Neubrandenburg, war auch hier im Podcast zu Gast. Die Folge stelle ich euch in die Shownotes. Heute ist Silvio Witt Bürgerbeauftragter von Mecklenburg-Vorpommern und hört genau hin, an welchen Stellen das Vertrauen in den Staat bröckelt. Und zu guter Letzt, Anne Rabe war auch zu Gast, geboren in Wismar. Sie lebt heute in Berlin, schreibt über Ostdeutschland, über Erinnerungen, über die Frage, wie autoritäres Denken in eine Gesellschaft einsickert. Sie ist Mitglied der SPD. Die gesamte Sendung gibt es zu sehen auf ndr.de und auf dem YouTube-Kanal Mitreden Deutschland diskutiert und auf mitreden.ard.de. 1 Stunde und 40 Minuten lang. Alle, die es etwas kompakter wollen, sind hier genau richtig bei MV im Fokus. Und los geht's. Demokratie unter Druck. Wie kann Vertrauen neu entstehen? Oder anders gefragt, was passiert mit einer Demokratie, wenn Menschen sie richtig finden, im Alltag aber immer öfter daran zweifeln? Wir hören rein.
Die Probleme sind riesig, sie drücken von allen Seiten, sie drücken intern im Land mit Reformen, die notwendig geworden sind, weil nichts passiert, sie drücken von außen heran, weil wir haben genug über die Straße von Hormuz berichtet, ist sie wieder auf, ist sie wieder zu, es geht ja immer noch schlagartig weiter, wir wissen, was das für die Tankpreise sofort bedeutet haben. Also keine Regierung hat hier gerade easy going den Weg vor sich, erstmal als gemähte Wiesen, aber wir wollen trotzdem schauen, wie sich da was verändern kann, weil es vielleicht ist es auch ein Vermittlungsproblem, aber vielleicht ist es ein Vertrauensproblem. Anna-Lu Beckmann ist für uns im Saal unterwegs mit Stimmen hier aus Warnemünde.
Genau, hier ging gerade eben schon wieder die Hand hoch. Sie haben sich gemeldet und Sie haben auch gesagt, Sie sind nicht zufrieden mit dem, wie die Demokratie funktioniert. Wieso nicht?
Ja, die Frage ist, was für eine Demokratie haben wir überhaupt? Das ist erstmal irgendwie ein hohler Begriff, weil es gibt irgendwie ganz unterschiedliche Formen von Demokratie. Und bei uns wird davon geredet, von einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, wir können alle paar Jahre unsere Stimmen abgeben, aber was geschieht danach? Wie können wir als Bürger uns teilhaben an dem, was hier an politischen Entscheidungen fällt? Und da, glaube ich, hat in den letzten Jahrzehnten irgendwie wir eine regelrechte Rückwärtsentwicklung. Also ich meine, ich bin seit 35 Jahren irgendwie hier in Rostock. Ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig und ich muss halt eben selbst machen. Ich muss irgendwie, ich bringe mich nicht nur aktiv in die Gesellschaft ein, sondern ich habe Arbeitsplätze geschaffen. Ich muss dafür zusehen, dass meine Mitarbeiter vernünftige Löhne bekommen und davon leben können.
Kurze Zwischenfrage, was wünschen Sie sich dann ganz konkret? Mehr Bürgerräte, mehr Bürgerbeteiligung, was heißt das?
Ja, mehr Bürgerbeteiligung. Nicht nur, dass einfach die Stimmen abgegeben werden, sondern dass dazwischen auch die Möglichkeit besteht, wenn, also es werden zu allen möglichen Sachen Umfragen gemacht, vor allem vor den Wahlen. Dann wird gezittert, welche Prozente wohin gehen. Und nach den Wahlen stellen wir plötzlich fest, da finden Umfragen statt, Paragraph 218, Abschaffung des Paragraphen 218. 80% der Bevölkerung ist dafür, aber diese Regierung ist dagegen. Und das sind doch irgendwie Sachen, die irgendwie nicht zusammenpassen. Und so gibt es viele andere Sachen im Moment. Also wir erleben auch hier, wer hier durch die Autobahn fährt, erlebt, dass immer mehr Militär auftaucht. Hier wird im Moment hochgerüstet. Es gibt hier einfach auch in unserer Gesellschaft private Interessen, über die nicht offen geredet wird. Also ein ganz wichtiger Punkt für Demokratie ist eben auch Offenheit und Transparenz. Und nicht eine Verlogenheit, die irgendwo, wo auf der einen Seite PR-Agenturen beauftragt werden, uns zu verkaufen, damit wir das verstehen, was die Politiker wollen. Die Politiker lernen einfach nicht, was die Bevölkerung will, weil sie ihre eigenen Interessen vertreten.
Ich glaube, darüber kann das Panel jetzt noch mal ein wenig diskutieren, Nina.
Ja, weil es ist ja diese Frage, wie weit ist Politik weg mittlerweile? Und Marike Reimann sitzt bei mir und hat jetzt gerade bei dem Statement des Herrn auch genickt. Warum?
Natürlich schaffen vielleicht Bürgermeister und Bürgermeisterinnen mehr Nähe, weil sie eher mit dem Ort sich identifizieren. Aber gleichzeitig haben Bundespolitiker und Bundespolitikerinnen, genau wie der Kanzler, eine viel größere Bühne. Also die sind ja 24/7 in den überregionalen Medien präsent etc. Also die können viel mehr Kommunikation eigentlich leisten, weil sie viel mehr nachgefragt werden. Und sie haben es auch gerade so ein bisschen gestreift. Die Frage ist aber, wie kommunizieren Sie? Da gibt es ja zwei, also einmal sozusagen die inhaltliche Ebene, die so verschachtelt ist, dass man bloß nicht irgendwelchen Lobbygruppen und Parteien, mit denen man vielleicht dann sozusagen noch irgendwelche Koalitionsverträge demnächst austüfteln muss, auf die Füße tritt, weil das schwierig ist, da diplomatisch zu bleiben oder diplomatisch sein zu müssen. Und gleichzeitig ist es aber auch die Kommunikationskanäle an sich. Das, was die AfD zuallererst gemacht hat, ist, sie sind in die sozialen Netzwerke gegangen. Die sind von Anfang an nicht die klassischen Kommunikationswege gegangen, sondern sie waren auf den sozialen Netzwerken präsent. Die anderen stolpern jetzt so ein bisschen hinterher. Die Linke hat gut aufgeholt, die SPD hat auch gut aufgeholt. Aber ich sitze oft genug in Runden mit Politikern und Politikerinnen, die sagen, zu mir kommt niemand mehr in die Bürgersprechbunde. Niemand hat meine Pressemitteilung gelesen, fünfseitiges PDF. Und dann frage ich so, naja, sind Sie auf TikTok? Sind Sie auf Instagram? Sind Sie auf, weiß ich nicht, haben Sie Newsletter auf WhatsApp oder so? Also das ist so eine Sache, die vor allen Dingen bei Leuten unter 40 eine große Rolle spielt, weil die gehen nicht in Bürgersprechstunden.
Lesen vielleicht auch kein Wahlprogramm. Also wer das behauptet, also, immer Respekt, ja, ne, weil das sind viele Seiten
PDF. Ich glaube, das lesen eh nur Journalisten, aber ja.
Tun Sie das noch? Aber ja, es ist natürlich viel durchzuarbeiten und dann ist so ein kleines Statement bei TikTok viel schneller am Mann und an der Frau. Ich fand es nur noch mal auch so frappierend zu sagen, also es sind so viele Aufgaben, die auch als Unternehmer an mich randrängen, die ich erledigen muss. Und ich höre dann oft, mutet uns doch das zu, in der Ehrlichkeit, in der Direktheit, geht nicht mit einer PR-Maschinerie daran. Aber am Ende kostet das Stimmen, Herr Witt, oder?
Ja, ich war ja mal selber selbstständig, um das mal so...
Sie waren sehr viele schon.
Alles? Ich bin ja schon 48, so. Also ein bisschen Biografie habe ich ja schon hinter mir. Also, ich sehe jünger aus, wollten Sie das jetzt sagen?
Nein.
Und 6 Jahre war ich selbstständig und Kleinstunternehmer, wir waren zu viert in der Bürogemeinschaft, da kommt schon eine Menge Papierarbeit auf einen zu und damals ja wirklich noch Papier. Und es ist tatsächlich so, manchmal ist es ein bisschen übertrieben, aber bevor Sie richtig Geld verdienen, müssen Sie erstmal überall Mitglied werden bei Verbänden und so und Berufsgenossenschaften und auch viel zahlen. Also da entsteht schon Frust, das kann ich schon nachvollziehen.
Aus Frust kann auch ein Rückzug passieren. Das ist auch etwas, was mich auch interessiert. Vielleicht können wir im Laufe des Abends darüber noch sprechen, weil irgendwann, wenn man nicht mehr weiß, wie man wählen möchte, lässt man das mit dem Wählen und geht nicht mehr hin und zieht sich zurück. Und das könnte ja auch eine ganz dramatische Gefahr für die Demokratie sein, wenn nicht die Unterstützer stärker, die Gegner stärker werden, sondern die Unterstützer leiser und zurückgezogen.
Das ist doch schon so. Also die Nichtwählen sind doch schon die größte Partei.
Aber wenn ich die Brücke noch mal schlagen darf, also das Problem ist ja wirklich, also wenn Sie dann Unternehmerin oder Unternehmer sind, gerade in der Startphase und eben das beschriebene Szenario passiert, dann fehlt halt die Kommunikation oder die Kommunikation, um das Verständnis zu wecken, warum das alles auch passiert. Also wir erläutern, glaube ich, auch im Alltag zu wenig, warum wir ein Sozialstaat ja auch sind und was der halt nun mal kostet. Also dass das die größten Ausgaben des Staates sind. Und was bewirkt es aber auch? Also ich habe einen Freund, der ist Südafrikaner und der sagt, also ein Grundstück, was nicht umzäunt ist, wird es in Südafrika nicht geben, weil eben die sozialen Unterschiede so gravierend sind. Und der Vorteil unseres Staates ist halt, dass man sich relativ sicher sein kann. Das ist natürlich auch immer ein subjektives Gefühl. Aber das hat eben auch was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Und dafür sind eben die Abgaben dann auch so hoch.
Sagt der Bürgerbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Silvi Witt. Marike Reimann ist bei uns, Anne Rabe. Und wir haben hier einen gefüllten Saal im Kurhaus von Warnemünde.
Ja, ich bin Thomas Schneider, 67 Jahre alt und komme hier aus Warnemünde und bin mein Leben lang eigentlich politisch engagiert gewesen. Und ich glaube, Vertrauensverlust stellt sich nicht von heute auf morgen ein. Er wird nur festgestellt, wenn es ganz, ganz schlimm wird. Und an der Schwelle bewegen wir uns, glaube ich. Und mir ist noch kein besseres System für die Spezies Mensch als die Demokratie entgegengekommen. Deswegen lohnt es sich dafür natürlich etwas zu tun. Aber es wird Zeit. Und ich glaube, dieser Vertrauensverlust hat schon einen sehr, sehr langen Weg hinter sich. Der begann schon mit der Vereinigung, dass es kein Verfassungsreferendum gab, obwohl es in einem sehr guten Grundgesetz drinne stand. Und dieses Element zieht sich für mich in der deutschen Bundespolitik, egal von welchen Parteien, durch. Warum traut man seinem eigenen Volk nicht zu, auch mal plebiszitär tätig zu werden? Das Grundgesetz kann man dafür leicht ändern. Es wurde schon für ganz andere Sachen geändert. Warum bauen wir solche Elemente nicht ein? Dann bekomme ich nämlich auch mehr die Stimmung im Volk mit. Und auch der Umgang mit anderen Parteien. Ich will nicht wieder eine Diskussion über die eine Partei. Aber das ist kennzeichnend für den Vertrauensverlust, wie man damit umgeht. Es gab schon mal eine Brandmauer 1929 in die gleiche Richtung. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und letzte Bemerkung, Bundesverfassungsgericht. Das war so eine Farce, dass bei den Leuten einzig und allein nur noch hängen bleibt, da sind 4, 5 Parteien, die teilen sich den Sandkasten auf, wollen keinen weiter reinlassen, weil da muss der Kuchen geteilt werden. Also Bundesverfassungsgericht, CDU, SPD, manchmal auch noch ein FDP-Mann. Und so zieht sich das in den Verwaltungsräten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch, weil es geht ja auch um Demokratie und die Rolle der Medien. Und da sehe ich die Medien ganz, ganz stark in Anspruch genommen. Und da gibt es, glaube ich, einige Aufgaben zu lösen. Aber ich möchte dort jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ich saß jahrelang genug auf der anderen Seite und weiß, wie es auch in Medienhäusern läuft.
Anne Raabe ist bei uns heute, Autorin, die sich auch mit dem Blick auf Ostdeutschland immer wieder auseinandersetzt. Und zum anderen, dass man dem Volk das auch nicht zumutet, dass es mehr direkte Demokratie wagen kann. Wie schauen Sie darauf?
Ja, also dass die Vergangenheit eine Rolle spielt, das sehen wir allein schon daran, wie die Wahlkämpfe sich gestalten, dass plötzlich Narrative also genutzt werden von vollende die Wende, dass man so tut, als könnte man ausgerechnet da anknüpfen. Wir haben es heute auch schon mal gehört. Mittlerweile ist der DDR-Vergleich mit der Bundesrepublik wieder recht en vogue. Ich finde das relativ absurd. Wir sehen, dass wir da ganz viel nicht aufgeräumt haben. Das ist aber auch nicht nur sozusagen diese Wendegeschichte, der Rechtsextremismus. Autoritäre Ideen waren immer auch Bestandteil der bundesrepublikanischen Geschichte. Das ist die Art von Gewalt, die meisten Todesopfer, die meisten Verletzten an Seele und Körper hervorgebracht hat in den gut 80 Jahren unserer Geschichte. Das ist also so sowohl im Westen als auch im Osten immer ein Problem. Die Frage ist nur, warum kommt es jetzt sozusagen in dieser Gewalt und in dieser Geschwindigkeit? Ne? Also warum ist unser autoritärer Softspot, nenne ich das immer, gerade so getriggert? Weil wir haben das alle, wir haben alle gewalttätige Zeiten erlebt, wir haben alle autoritäre Erziehungsmuster erlebt, all das. Ja? Also das ist nichts, was aus unserer Gesellschaft schwuppsiwupps weg war. Wir haben das, da ist was, was sozusagen gerade in Krisenzeiten in uns darauf durchaus anspringt, weil wir uns damit vielleicht wohlfühlen, weil wir das schon kennen und uns da dann zurechtfinden.
Interessante These auch. Ja. Herr Fischer hat das gerade ganz viele Punkte ja angesprochen, hat auch auf die Repräsentation selbst in den Rundfunkräten, in den Verwaltungsräten nochmal sich bezogen. Das ist auch etwas, was Marieke Reimann grundsätzlich als Journalistin und Autorin sich ja auch anschaut. Repräsentanz, ein ganz wichtiges Thema, wenn es um Vertrauen in die Demokratie geht, oder?
Ja, also da sind wir absolut schlecht dargestellt, weil wir 36 Jahre nach der Wiedervereinigung sind 12% aller Chefsessel oder Chefinnensessel mit Ostdeutschen besetzt. Zwischen 20% und 25% Ostdeutsche gibt es aber in der Gesellschaft. Das kann man sich dann ausrechnen, ob das gut gelungen ist oder nicht. Und in den Medien, da, wo sitzt der Herr, da haben Sie völlig recht. Ich war eine von 2 ostdeutschen Chefredakteurinnen, als ich die ARD-Chefredakteursrunde geleitet habe. Und ich war die erste Ostdeutsche im Westen, die in diese Funktion überhaupt gekommen ist. Und das spricht, glaube ich, schon Bände, dass das irgendwie überhaupt nicht so weit ist. Und das zieht sich auch so durch, wenn wir uns die Hochschulen in Deutschland angucken. Es sind irgendwie 12 Unidirektoren und Direktorinnen mit ostdeutscher Biografie. Wir haben aber 174 Universitäten. Wir haben 40 DAX-Unternehmen. Keins davon ist aus Ostdeutschland. Wir haben 252 DAX-Vorstände. Eine davon ist aus dem Osten. Also, und das sind Zahlen, die kann man nicht einfach so wegrevidieren und sagen, ja gut, also jetzt hört mal auf, so rumzueiern und rumzujammern und so. Es ist einfach Fakt. merkt, dass Repräsentation auch Macht bedeutet und dass wir überhaupt nicht die Zugänge, nicht nur für Ostdeutsche, sondern auch für Arbeiterkinder, für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Migrationsgeschichte, sind in Deutschland nicht so geschaffen, dass sie genauso sozusagen in Machtpositionen kommen könnten wie weiße akademische Menschen aus Westdeutschland. Ist so.
Folgefrage, wie sehr repräsentiert die Bundesregierung dann das Land?
Die Bundesregierung hat ja zumindest drei Ministerinnen, die mit Ostbiografie rumlaufen, wie sehr die das vor sich hertragen. Wir hatten auch eine ostdeutsche Kanzlerin, die das erst am Ende ihrer Kanzlerinnenschaft geschafft hat, vor sich herzutragen, weil sie wahrscheinlich wusste, na gut, jetzt bin ich hier langsam fertig. Ich muss die Mehrheiten nicht mehr in der Mitte suchen und die Wahlen im Westen gewinnen. Deswegen kann ich jetzt langsam noch mal ein bisschen mehr über meine Ostbiografie reden. Jetzt tut sie ja nichts anderes, das finde ich toll. Aber ich als heranwachsende ostdeutsche Frau, die sozusagen das erste Mal als Merkel zur Wahl stand, wählen durfte, habe mir natürlich was ganz anderes erhofft von Angela Merkel. Habe gedacht, okay, Mensch, da kommt eine kluge Frau, die muss sich auch nicht schminken, um irgendwie was loszumachen, sondern die rennt einfach los. Mit flachen Schuhen und Kurzhaarfrisur muss man erstmal mächtigste Frau der Welt werden, sage ich ganz ehrlich. Und dann aber stellt sie das so zurück. Und in meiner Berufslaufbahn, die viel im Westen stattgefunden hat, weil ich in überregionalen Medien im Osten nicht arbeiten konnte, weil es die hier nicht gibt, weil die im Westen sitzt. Ich bin gleich fertig.
Nee, aber guter Punkt, den können wir auch noch auf die Liste mit draufnehmen heute Abend, ja.
Das war ja schon Faden verloren.
Sorry. So macht man das.
Das würde gut funktionieren.
Ja, weil wir haben ja schon über mediale Nutzung gesprochen, egal ob man dem vielleicht auch ein bisschen weniger zuspricht, weil es auch anstrengend ist, Nachrichten zu sehen, aber über was noch berichtet wird, wenn in den lokalen Zeitungen immer mehr Diaspora herrscht und es eben nicht aus dem eigenen Sendegebiet mehr berichtet wird.
Ich finde, es gibt auch einen guten also das, was du gerade gesagt hast mit der Verteilungsfrage, also was zum Beispiel auch auf die Frage des Engagements dann zum Beispiel, dass ich glaube 6% des Stiftungsvermögens in Deutschland sind in Ostdeutschland. Das hat natürlich auch historische Gründe, ja, also das ist auch nicht alles aus Bösartigkeit irgendwie passiert, aber es ist natürlich trotzdem etwas, was Folgen hat, weil dieses Stiftungsvermögen zum Beispiel dazu genutzt werden kann, zivilgesellschaftliches Engagement zu unterstützen, Räume zu schaffen und so weiter, und das ist halt echt schwierig.
Absolut. Ja. Vor allen Dingen, wenn du die Stiftung nicht kennst. Wenn du gar nicht weißt, dass es eine Stiftung gibt, wo du dich vielleicht irgendwie hinwenden könntest und die fördern dein Projekt. Schade.
Ja. Ihr hört MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr seid mittendrin in der Sonderfolge mit Ausschnitten aus der Sendung Demokratie unter Druck. Wie kann Vertrauen neu entstehen? Eine Debatte im Rahmen des ARD-Formats Mitreden Deutschland diskutiert aus dem Kurhaus Warnemünde. Bevor wir in Teil 2 starten, noch ein Podcast-Tipp für euch. Das Phänomen Schwesig, warum MV anders wählt. Der Politik-Podcast Wahlkreis Ost aus Leipzig. In diesem Fall mit Stefan Ludmann aus unserer Redaktion Politik und Recherche von NDR MV. Den Podcast Wahlkreis Ost hört ihr hier bei ARD Sounds und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Den Link zur Folge über Mecklenburg-Vorpommern stelle ich euch hier in die Shownotes. Jetzt steigen wir wieder ein in die Debatte von Mitreden an dem Punkt, wo es um Chancen geht, um Möglichkeiten, neues Vertrauen zu schaffen.
Politik kann den Unterschied machen, wenn man auf die Wünsche schaut. Ich würde nicht grundsätzlich Politikern absprechen, dass sie das tun, aber warum kommt es eigentlich nicht an, dass das passiert? Herr Witt ist bei uns, er ist ja mal Politiker gewesen, er war auch schon Kabarettist und Unternehmer in einem früheren Leben.
Ja. Trotz seines doch jungen Alters, wie wir heute festgestellt haben.
Sehr hohen Alters.
Des jungen Aussehens.
Aussehens, dankeschön. So war es korrekt, ja. Zwei vielleicht humorvolle Anekdoten auch dazu. In Neubrandenburg hatten wir keine Stadtteilfeste. Und in der Stadt von der Größenordnung, wie Neubrandenburg es eine ist, ist es schon ein Unterschied, in welchem Stadtteil Sie wohnen. Also das ist schon eine Identität, die da auch entsteht. Und ich habe das so ein bisschen initiiert, aber ich bin da nicht der Wichtige, sondern Sie haben das richtig gesagt. Also einer muss vielleicht den Anstoß geben und dann funktioniert so etwas. Also wir haben tolle Vereine und jetzt ist das eine Tradition geworden. Es gibt in 3-4 Stadtteilen von 10 ein eigenes Stadtfest. Der humorvolle Part ist, ich habe so viele Sachen erlebt als Bürgermeister, die glaubt man gar nicht, was das Thema Engagement betrifft. Also wenn ich Menschen besucht habe zu Jubiläen in, wie man sagt, Plattenbaugebieten, wir haben immer gesagt, industriell gefertigter Wohnungsbau. Das klingt ja nicht so, ne, weil das Wort Plattenbau hat sich ja schon so eingeprägt. Dann haben die Menschen gesagt, Herr Witt, eins will ich Ihnen sagen, was hatten wir hier zu DDR-Zeiten für schöne Hausgemeinschaftsfeste? Da habe ich immer gesagt, ich habe mal nachgeschaut, es gibt kein Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland, was es verbietet. Ja. Sie dürfen das weitermachen, feiern Sie. Ja. bis 22 Uhr versprechen, schicke ich auch nicht das Ordnungsamt vorbei. Also Sie dürfen das mal. Also es hat was mit uns zu tun und so wie Sie gesagt haben, es braucht jemand, der sich nach vorne hinstellt und sagt, das ist richtig, machen Sie das und die Menschen wieder ein bisschen mehr zusammenbringt. Ich glaube, wir haben so, wie wurde es vorhin gesagt, komplexe Problemlagen, die einen überfordern und deswegen hat man dann für das Schöne nicht mehr und das Gemeinsame nicht mehr so viel Zeit.
Ich hole Anne Rabe gern dazu. Gerne auch mit einer Nachfrage verbunden, aber vielleicht, wenn Sie auf Silke Witt erstmal reagieren möchten.
Nein, ich fand das ganz toll, so wie das formuliert war, dass es tatsächlich die Idee sozusagen der Demokratie auch, wenn man sich guckt, wie sie gegründet wurde, ja, also sozusagen in einer Zeit der Aufklärung wurde die Idee der Gleichheit entwickelt, der Gleichheit an Wert und Würde. Und es war keine Zeit, in der die Menschen gleich an Wert und Würde waren. Thomas Jefferson, der das in die amerikanische Verfassung geschrieben hat, ja, der hat selber Sklaven gehalten. Also der war in seinem Denken, seinem Handeln weit voraus, aber die Idee konnte das dann eben schaffen, dass sie so überzeugend war und dann auch die Politik vorangetrieben hat. Also wir brauchen Ideen, deswegen fand ich diese Frage auch ganz toll. Was stellen Sie sich vor? Was macht den Unterschied? Und sich das erstmal gemeinsam auch vorzustellen. Wie könnte es denn aussehen? Weil sonst ohne eine Idee kommt man da nicht hin.
Und Gesellschaft, ein Staat ist auch nicht da oben reinwerfen, das Ergebnis einmal ziehen und
rauskommt. Nein, das ist ja auch das konkret perfekt. Genau das, was Herr Witt gerade sagte. Also die, wenn ich die Idee habe, ich möchte gerne ein Hausfest machen, ja okay, dann mach ein Hausfest so. Ne? Also das ist schon auch möglich, dass man das selbst in die Hand nimmt. Das ist
und da veröffentlichen Sie auch dieser Tage genau Ihre Gedanken zu einer neuen Bürgergesellschaft. Da würde ich gerne noch mal gleich dazu kommen. Wir schalten aber quasi diesen halben Meter unten ins Parkett in den Saal von Warnemünde mit Anna Lu.
Und diesmal ganz hinten hier im Raum und zwar mit jemandem, der sich ganz viele Notizen schon gemacht hat. Hallo!
Moin Moin, euch und Ihnen erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße Marie, ich bin 14 Jahre, ich komme aus Rostock. Und wo wir jetzt gerade über den Vertrauensverlust in die Demokratie geredet haben, ich finde es schwer, auf einigen Punkten erstmal Vertrauen zu fassen. Gerade im Netz kursieren ja eine Menge Meinungen von Demotivation hin zu politischen starken Extremer und zu Krisen. Und ich finde, in diesem Wirrwarr, was da halt überall im Netz ist, es ist teilweise sehr schwer, sich eine eigene Meinung zu bilden, weil politische Meinungen mehr oder weniger quasi zu Trends werden dabei, wie ich finde, beziehungsweise sich in Extremer unterteilen, wobei Menschen teilweise nicht wie Menschen wirken und was rechtens ist, nicht immer wie das Recht scheint. Und dabei finde ich, Grenzen sind davon teilweise tatsächlich auch gedachte Linien wie die Grenzen zwischen Ländern, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wobei ich aber direkte Einbringung wie zum Beispiel hier sehr toll finde. Ich finde auch mehr vielleicht direkte Abstimmungen wären super. Also direkte Umfragen, wo man eben sagen kann, was man davon hält, da wir auch mittlerweile auf dem technischen Stand sind mit KIs, mit Technik, wo man ja Meinungen auswerten kann, kategorisieren kann und dann eben auch direkt zuhören kann, was die einzelnen Stimmen im Volk sagen. Und ja, genau, dadurch haben wir auch Wahlen, stehen ja im September an, wie wir schon gesagt haben. Und ich glaube, allein dafür brauchen wir noch hunderte Wahlhelfer, die fehlen dadurch, dass wir erst die Hälfte von 700 von 1500 knapp haben. Und ich finde, es ist wichtig, dass sich auch für sowas Menschen engagieren, weil das ist ja unsere Möglichkeit, jemand, der unsere Interessen vertritt, zu wählen. Und ja.
Dankeschön. Wow. Und damit wieder zu dir, Nina.
Ja, Respekt. Also spannender Punkt, wenn man so jung ist mit 14, zum einen das so auf den Punkt zu bringen und zum anderen, ja, es ist gar kein Vertrauensverlust, das ist nie entstanden, Marieke Reimer. Das ist ja ein ganz schlimmes Zeugnis für eine Gesellschaft, aber wenn jemand seit 14 Jahren, das er jetzt in den letzten Jahren dann bewusst mitnimmt, Social Media, die Bubbles, Wahrheiten werden als Trend gebildet.
Also erstmal Respekt, Marie. Ich fand das richtig cool, dass du dich gemeldet hast. Hat bestimmt ordentlich Mut gebraucht, weil es braucht auch immer Mut, wenn man sich auf so eine Bühne setzt. Aber wenn man sich vor so ein Mikro stellt, toll, was du da formuliert hast. Und erschreckend, was du formuliert hast, weil das ist ja genau das. Wir haben noch gar nicht die Außenperspektive eingenommen, außer als wir Herrn Merz kritisiert haben, dass er versucht, Außenkanzler zu sein, was ihm auch nicht so ganz gelingt, aber im Inneren überhaupt nicht so gut funktioniert gerade. Die sozialen Netzwerke sind sozusagen bestimmt von eher rechtskonservativen, rechtsextremen Netzwerken von Männern, denen diese Netzwerke gehören. X und Meta gehören ja mittlerweile mit dazu. Und da finde findet aber ein Großteil politischer Kommunikation auch statt. Und wenn dann aber auch eher rechtsextremere Propaganda sozusagen nach vorne kommt als sozusagen mittigere oder demokratischere Inhalte, ist das ein Problem. Und es ist vor allen Dingen ein Problem für Menschen, die sich hauptsächlich auf diesen Plattformen informieren.
Wie wird es bei uns selbst Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, aus dem wir heute senden?
Vertrauen ist das Schlüsselwort sozusagen. Und deswegen vielen Dank auch dafür. Ich will wieder eine Anekdote erzählen, wenn ich darf, weil das so der Ausdruck dafür ist. Also zwei Sachen in meiner Amtszeit als Oberbürgermeister haben mich da geprägt, was Vertrauen betrifft. Das eine war die Flüchtlingssituation 2015. Und ich kann mich genau an die Situation, an die Stimmung erinnern, wenn ich das erzählen darf. Also ich saß im Auto, der Innenminister hat mich angerufen, war der 7. September 2015. Er hat mich immer Silvi genannt, aber jetzt hier hat mich angerufen und gesagt, Silvi, heute kommen die ersten 250 Geflüchteten aus Budapest, also die dann über Passau angekommen sind. Kam nachts um 2:30 mit 3 Reisebussen, bettelarme Menschen, teilweise keine Schuhe, keine Reisetasche, kein Handy, Plastiktüten. Und die Stadt hat mir zu Recht, ich war erst ein halbes Jahr im Amt, deswegen das zu Recht ein Fragezeichen, vertraut, dass wir diese Situation bewerkstelligen, dass wir das schaffen. Das, was die Kanzlerin ja auch gesagt hat. Und die ersten Wochen war das auch so. Also es hat die Motivation ausgereicht. Was politisch dann nachher vielleicht nicht richtig gemacht wurde, das kann ich nicht beurteilen und will ich jetzt auch nicht zum Thema machen. Aber die sind in der Situation extrem wichtig, dass sie gesagt haben, okay, wenn der Witt das sagt, dass er das schafft, dann schafft er das auch. Und schaffen wir das auch. Die zweite Situation war die Pandemie, was ich da im Netz für, entschuldigen Sie, Blödsinn gelesen habe. Was da geteilt wurde und wie die Menschen sich in einen Wahn reingesteigert haben. Also das Absurdeste war mit irgendwelchen Echsenmenschen oder was dann das. Und dann habe ich gesagt, glauben Sie das wirklich, was Sie mir da gerade sagen? Glauben Sie mir, dass die Kanzlerin mich anruft und mir irgendwelche Befehle gibt, was ich umzusetzen habe oder so? Und das, ich verbinde das mit der vorherigen Aussage, wir haben das Korrektiv der Gemeinschaft nicht mehr, der echten sozialen Gemeinschaft. Wenn jemand früher in der Eckkneipe gesagt hätte, du, da sind Echsenmenschen, die kriegen irgendwas, irgendeine Infusion, hätten sie gesagt, Heinz, noch ein Bier und dann ist aber Schluss, dann gehst du nach Hause. Und heute ist es so, in den sozialen Netzwerken gibt es dieses Korrektiv nicht, die sagen, jetzt ist aber auch mal Schluss mit dem Quatsch.
Wir können das gleich nochmal vertiefen, weil das ist, was wir alles wahrnehmen an Krisen, was uns gezeigt wird, online, Social Media, was wir aber auch wirklich alle, wie wir sitzen, schon erlebt haben, plus wie ein Diskurs sich verschiebt in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann sind wir ganz schnell bei Leuten wie Donald Trump, der einfach auch uns einen lehrt, wie man mit Fakten nicht mehr umgeht. Das können wir gleich vielleicht hier auf der Bühne nochmal aufnehmen, aber wir schauen jetzt erstmal mit Anna-Lou Beckmann, unserer Saalreporterin, natürlich auch ins Netz.
Genau, und da haben wir Unterstützung von Emma Schilling. Emma hat für uns heute die Kommentare bei YouTube im Blick und ich darf mal bei Emma auf den Bildschirm luschern und was sich so in den Kommentaren abzeichnet. Viele User schildern uns eine große Unzufriedenheit mit Politikern, mit der deutschen Politik und ein großer Kritikpunkt ist eben, dass Politiker nicht zuhören und das Vertrauen weg ist. Und Mike, der schreibt etwa, Demokratie stirbt, wenn Städte und Kommunen ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Und Belgien schreibt, Menschen verlieren Vertrauen, weil digitale Räume nicht geschützt sind. Hass, Desinformation und fehlender Opferschutz zerstören Beteiligung. Demokratie braucht digitale Sicherheit, sonst reden alle vorbei. So vielleicht ein paar Eindrücke aus der YouTube-Kommentarspalte.
Ja, danke dir.
Ihr hört die Sonderfolge von MV im Fokus. Wir haben für euch Ausschnitte zusammengestellt aus der Debatte im Rahmen des ARD-Formats Mitreden Deutschland diskutiert, zu Gast Ende Juni in Warnemünde. Das Thema Demokratie unter Druck, wie kann Vertrauen neu entstehen? Wie schon am Anfang gesagt hatte, mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger waren im Kurhaus von Warnemünde zu Gast, um zuzuhören, aber auch um mitzudiskutieren. Wie der folgende junge Mann aus Neubrandenburg, Emil heißt er, und er macht den Auftakt für die Schlussrunde.
Positivität fehlt mir. Wir reden immer über Probleme und es ist wichtig, in einer Demokratie über Probleme zu reden. Wir müssen darüber reden, weil wir müssen vor allen Dingen schauen, wie wir nach vorne blicken können. Mir fehlen diese großartigen Politiker, die ich auch nicht erlebt habe, wie Helmut Schmidt, wie Guido Westerwelle, die nach vorne geblickt haben, die einfach polarisiert haben und die einfach sagen, wir kriegen das hin, obwohl wir schlechte Zeiten haben. Und ich glaube, das ist einfach das Kernproblem oder die Kernaufgabe der Politik, auch einfach positiv zu denken. Wir können über alles reden, wir können auch darüber reden, mehr zu arbeiten, mehr zu leisten, aber dann muss eben auch diese Resonanz von der Politik kommen. So, jetzt erstmal dieser...
Hast du denn Lust auf Politik?
Ja.
Also der eine oder andere hört vielleicht gerade zu und sagt, also da mache ich mir erstmal weniger Sorgen, was die Zukunft angeht. Würdest du denn in die Politik gehen?
Ja, absolut. Ich bin da interessiert und ich habe auch vor, nach der Schule Politikwissenschaften zu studieren oder in die Richtung zu gehen. Gerade auch eben, weil ich das möchte, weil ich mehr Positivität reinbringen möchte. Ja.
Vielleicht machen wir den Schlenker einmal. Ich sehe mich in der Regierung repräsentiert. Repräsentanz ist ja auch ein großes Thema bei Frau Wien, Frau Reimann.
Ich möchte noch mal ganz kurz was Positives zur Jugend sagen. Tatsächlich ist die Jugend viel stabiler als ihre Eltern. Die hätten die sozusagen Jugendliche wählen, die Erstwähler wählen viel mehr demokratische Parteien als die Elterngeneration. Der Großteil der AfD-Wähler sind die 35- bis 55-Jährigen. Ich sehe da eigentlich auch zum Beispiel echten Auftrag, so ähnlich wie mit dem Klimaschutz damals, der jungen Generation an uns sozusagen Erwachsene zu sagen, halt, rettet diese Demokratie, lasst uns noch was übrig davon.
Ja, da muss man sich gewertschätzt fühlen als junger Mensch. Da muss man in eine Schule gehen, die auf dem besten Stand ist. Da muss man das Gefühl haben, ein Lehrplan ist gefüllt. Also das braucht man aber auch als Zutrauen als Jugendlicher.
Zum Thema Bürgernähe möchte ich nur sagen, die Größe der Stadt ist auch entscheidend. Wir kennen uns doch, ne? Ja, also ja, es ist, wie unwahrscheinlich ist es statistisch, dass von 65.000 Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburgern Emil hier ist. Aber er ist hier und wir kennen uns. Toll, also wirklich ein tolles Thema. Und mit dieser Information oder das ist ja schon angeklungen, Informationspolitik. Es ist halt so schwer oder so schwierig, diese Komplexität der Politik, selbst der Kommunalpolitik, so zu verpacken, dass die Menschen es greifbar erleben und finden. Also ich hatte beim Tag des offenen Landtags vor 2 Wochen jemand bei mir, der war auch aus Neubrandenburg und der hat sich beschwert, dass der zweite Bauabschnitt der Ortsumgehung nicht gebaut wurde. Und als ich dann sagte, ich würde mal, hat er mich sofort unterbrochen und hat gesagt, Sie hätten da auf den Tisch hauen müssen und durchgreifen müssen. Sage ich, nein, das ist ja eine Bundesstraße. Wie der Name sagt, gehört diese Straße der Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland entscheidet über den Bundestag, ob Haushaltsmittel dafür bereitgestellt werden. Das können Sie schlecht finden, können Sie sich auch ärgern, aber das ist die Zuständigkeit, das ist Föderalismus. Aber das ist so kompliziert für die Menschen, dass sie es nicht griffig genug
finden. Aber das ist ja eine Sackgasse. Also wenn unsere Welt um uns herum überkomplex ist, das aber nicht vermittelt werden kann in einer Komplexität, nicht weil wir zu doof sind, sondern weil es wirklich zu komplex ist.
Ja, aber dann spielt ja Vertrauen wieder eine Rolle. Ja. Dann spielt ja Vertrauen eine Rolle, dass man eben sagt, ich traue das der Politikerin oder dem Politiker zu, so wie Emil das sagte, ich bin Silvio, dass er sagte, Guido Westerwelle oder Helmut Schmidt waren noch Führungspersönlichkeiten.
Interessante Kombination.
Ja, finde ich auch. Ja, das stimmt.
Ja, da muss ich auch sagen. Da bin ich wieder beim Punkt Kommunikation. Also es ist viel schwieriger, das Schwierige aufs Leichte herunterzubrechen, als im Schwierigen zu bleiben. Das ist im Journalismus nicht anders als in der Politik. Und dann einfach mal besser zu erklären, was machen wir da eigentlich und wie funktioniert das? Und das vielleicht auch in der Sprache, die auch Nicht-Akademiker und Nicht-Akademikerinnen, die übrigens nicht, da komme ich zur Repräsentation, nicht so häufig im Bundestag vertreten sind, weil da habe ich nämlich gerade einen jungen Handwerker in Molzow getroffen, auf der Seenplatte, der hat gesagt, jo, ich weiß nicht, ob ich noch weiter wählen soll, weil es sitzt keiner von uns im Bundestag. Das ist die Lage und das ist so. Also wir haben, glaube ich, 50% Juristen und der Rest sind Vollblutpolitiker und das ist auch so eine Repräsentationsfrage, der sich angenommen werden muss.
Ja, und Emil hat gesagt, da mangelt es auch an Exzellenz vielleicht, einfach in der Politikerkaste. Marieke Reimann, natürlich lebt eine Nachricht von dem Diskurs, von dem Konflikt. Das lässt sich besser erzählen als Story. Aber was ist vielleicht auch so eine ganz direkte Aufgabe? Wir haben ja auch die Verantwortung der Medien heute schon angesprochen. Was ist die Aufgabe in der Erzählung, wie wir Streit in der Politik in Zukunft erzählen? Weil auch der gehört ja zur Demokratie dazu.
Die Antwort ist, dass sich gerade Medien und das schon seit 10, 15 Jahren vermehrt Gedanken darüber machen müssen, wie sie Bericht erstatten. Nicht nur über welche Kanäle, sondern auch welche Adressaten sozusagen sie einmal haben. Also wo ist mein Publikum? Und sie haben immer noch große Probleme durch den starken Fokus im Linearen. Das spreche ich jetzt für die Öffentlich-Rechtlichen, sozusagen mehr im Netz zu senden und mehr jüngere Leute zu erreichen. Solange ich Journalistin bin, das sind jetzt auch schon 20 Jahre, sitze ich auf Talks und alle Menschen aus den Medien reden darüber, wie erreichen wir bloß die jungen Leute. Und ich glaube, ich werde es auch noch die nächsten 30 Jahre erleben. Und die andere andere Diskussion, die unter Medienschaffenden noch zu wenig geführt ist. Einmal sich auf Medienwissenschaften und auf die Studien von Medienwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu stützen, zu schauen. Ich bin studierte Medienwissenschaftlerin und es gibt mittlerweile genügend Studien dazu, dass man es lieber tunlichst lassen sollte, verurteilte Faschisten in Talkshows einzuladen und in Programme einzuladen und die dann noch zu interviewen. Und da sind wir wieder beim Punkt, wer findet wo. Und da sind wir wieder beim Punkt, wer findet wo statt und wer findet wo Repräsentation und sich da einmal mehr Gedanken darüber zu machen, dass solche Runden wie die heute Abend, warum finden die nicht im Hauptprogramm des Ersten statt? Permanent. Also das sind oder warum ist nicht immer eine Pflegekraft und ein Handwerker in den 21:45 Talkshows mit dabei? Das sind so Dinge, über die muss man, glaube ich, noch intensiver sprechen und darüber nachdenken, wenn man andere Gäste einlädt, zu welcher Sendezeit. Und das ist ja auch nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, das findet ja in Printmedien und in Online-Medien genauso statt. Wenn man da Fläche gibt, bestimmten rechtspopulistischen Akteuren, wie legitimiert man dann auch deren Standpunkte, indem man ihnen diese Fläche gibt?
Weil solche Sendungen auch intensiv sind, weil das etwas ist, was wir auch anbeten mit Mitreden Deutschland diskutiert, dass man so zusammenkommt, dass wir so eine Art Satellit sind und von allen Seiten kommen die Stimmen. Aber das ist auch etwas, was harte Unterhaltungskonkurrenz im Fernsehen parallel hat. Also auch, das wissen wir auch, die im Saal hier sitzen, dass das auch Menschen sind, die interessiert an diesem Diskurs sind. Mein Gedanke ist so ein bisschen, die Demokratie zeigt ja ihre Stärke nicht in der Harmonie, nicht wenn alle zufrieden sind, sondern eben, die bewährt sich im Streit, in der Zerrissenheit. Die letzte Frage an Sie mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Trägt die Oberfläche vielleicht noch mehr, als wir gerade glauben, Frau Rabe?
Ich glaube schon. Also gerade an solchen Abenden wie heute glaube ich da schon dran, ja.
Herr Wild?
Definitiv. Man muss ja nicht mit derselben Meinung auseinandergehen. Man darf auch sagen, was der Witter gesagt hat, hat mich nicht überzeugt. Das muss ich ertragen und mein Gegenüber muss sich aber aufgenommen fühlen und nicht notgedrungen überzeugt. Das ist Demokratie.
Frau Reimann.
Ich glaube, das Schiff wäre schon untergegangen, wenn wir heute Abend nicht hier sitzen könnten. Also, das ist mein Fazit.
Mit diesem Fazit endet auch unsere Sonderfolge von MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben euch Ausschnitte zusammengestellt aus der Debatte vom 22. Juli in Warnemünde zum Thema Demokratie unter Druck. Wie kann Vertrauen neu entstehen? Eine Sendung im Rahmen des ARD-Formats Mitreden Deutschland diskutiert, die ihr auch in voller Länge sehen könnt auf dem ARD-YouTube-Kanal von Mitreden Deutschland diskutiert und auf ndr.de. Die Links dazu stelle ich auch in die Shownotes. Dort findet ihr auch viele andere spannende Folgen von MV im Fokus, zum Beispiel über das neue Lehramtsstudium in Mecklenburg-Vorpommern und ob damit vielleicht eine Revolution gestartet wird. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns sehr gern euren Podcast für Mecklenburg-Vorpommern. Von mir gern noch der Hinweis, wenn ihr Lust habt, ihr könnt uns jederzeit schreiben, Lob, Kritik, Ideen, was immer ihr wollt, unsere Mailadresse mvimfokus@ndr.de. Alle Mails werden selbstverständlich beantwortet und wem das jetzt hier zu schnell war, alle Infos gibt's auch in unseren Shownotes zum Nachlesen. Mein Name ist Ingo Bötig, danke, dass ihr dabei wart, bleibt neugierig und gern bis zum nächsten Mal.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.